Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zu unserem neuen Expertentalk. 2 Jahre Ukraine-Krieg. Ist Putin auf der Siegerstraße? Der russische Überfall auf die Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. Noch immer fallen Bomben, noch immer sterben zahlreiche Menschen und nach dem Fall der symbolträchtigen Stadt Avdiivka wächst die Skepsis über die Erfolgschancen der Ukraine. Sitzt Putin doch am längeren Hebel? Darüber werden wir jetzt mit unseren spannenden Gästen diskutieren. Ganz herzlich willkommen, Franz Josef Jung, der CDU-Sicherheitspolitiker, war von 2005 bis 2009 Bundesverteidigungsminister und später auch im Aufsichtsrat von Rheinmetall. Und zu Gast ist heute Miron, der 35-Jährige, ist ehemaliger Bundeswehrsoldat und kämpft in der 3. Sturmbrigade der ukrainischen Armee. Seinen richtigen Namen kennt die Redaktion, aber aus Sicherheitsgründen nutzen wir hier seinen Decknamen. Und Miron, warum bist du maskiert oder teilweise maskiert? Willst du uns das einmal kurz erzählen?
Ja, sehr gerne. Erstmal auch einen herzlichen schönen guten Abend an den Herrn Dr. Jung und an Sie nochmal und an unsere Gäste. Ja, die Gründe der Maskierung, das hat einfach Eigenschutzgründe. Also ich denke, das ist einfach ja also aus persönlichen Sicherheitsgründen und zu meiner Familie auch gegenüber, dass ich da unerkannt bleiben möchte.
Vielleicht starten wir gleich zu Anfang mit unserer Eingangsfrage. Herr Dr. Jung, befindet sich Putin auf der Siegerstraße? Wie schätzen Sie die momentane Situation in der Ukraine ein?
Zurzeit sieht die Situation schwierig aus für die Ukraine. Sie haben ja gesehen, dass sie jetzt die Stellung in Avdiivka aufgeben mussten. Deshalb halte ich es auch für zwingend notwendig, dass wir jetzt die Ukraine noch aktiver unterstützen mit entsprechender Munition, mit weiteren Waffen, bis zu notwendigerweise auch Luftabwehr. Aber ich finde auch bis zum Taurus, denn wir müssen den Putin unterbinden. Und ich bin auch der Auffassung, wenn wir darüber sprechen, dass auch damit unsere Freiheit auf dem Spiel steht, dann müssen wir auch mehr dafür tun und insgesamt auch Europa mehr dafür tun. Denn ich muss fairerweise sagen, ich war ja gerade auf der Sicherheitskonferenz, wenn ich sehe, dass beispielsweise Frankreich, Italien, Spanien doch ziemlich zurückhängen, was die Frage von Unterstützung anbelangt, dann glaube ich, muss hier ein stärkeres Engagement erfolgen, damit Russland nicht erfolgreich sein kann.
Herr Dr. Jung, Sie waren auf der Sicherheitskonferenz in München. Was hat man da zwischen den Vorträgen auf den Gängen getuschelt? Gab es da wirklich eine große Skepsis, eventuell auch zu verspüren, dass die Ukraine sich vielleicht auch verpokert hat?
Nein, das glaube ich nicht. Man muss ja fairerweise sagen, wissen Sie, Putin hat sich ja völlig verkalkuliert. Er hatte gedacht, innerhalb einer Woche hat er die Ukraine eingenommen. Und ich muss sagen, ich kann nur den Mut der Ukraine bewundern, aber auch der ukrainischen Soldaten, wenn sie sehen, dass teilweise Putin auch sowohl von der Personenstärke, aber auch vom Material ziemlich deutlich überlegen ist und trotzdem in der Lage ist, beispielsweise am Anfang einen 60 Kilometer langen Reifen von Pkw, von Panzern, die auf Kiew unterwegs waren, entsprechend zu stoppen, dass sie auch Geländegewinne im Osten erzielt haben. So meines Erachtens hier alles jetzt auch daran werden muss, sie in der etwas schwierigen Situation nachträglicher zu unterstützen, dann werden sie auch wieder erfolgreich sein, da bin ich sicher. Aber sie brauchen die entsprechende Unterstützung, sowohl was Munition anbetrifft, als auch was Waffen, wie gesagt, bis zum Taurus.
Miron, du bist ein ehemaliger Bundeswehrsoldat. Wie bist du an die Front in der Ukraine gekommen? Was war deine Motivation?
Ja, also das war Eigeninitiative gewesen. Ich habe mir das medial diese ganze Aktion von dem russischen Aggressor verfolgt und habe irgendwann einfach den Entschluss gefasst, Ende 2022, ich setze mich in mein Auto und fahre rüber. Ich weiß, dass ich Dinge, die ich hier in Deutschland gelernt habe und aufgrund von meinem alten Dienstherrn, dass ich die Kenntnisse habe, um dort Menschenleben zu schützen und zu retten. Und deswegen bin ich rüber in die Ukraine gefahren.
Und was hast du vorgefunden?
Ja, erstmal sehr viel Verwirrung. Ich musste mich dort auch erstmal selber zurechtfinden. Ich bin jetzt nicht, wie das vielleicht einige andere Freiwillige getan haben, über irgendeinen medialen Kanal praktisch da, dass ich vorher auf Kontaktführung gegangen bin, sondern ich bin tatsächlich einfach direkt rübergefahren bis nach Sloviansk und habe mich dann dort vor Ort mit ukrainischen Soldaten unterhalten. Ich musste erstmal ein bisschen suchen, bis ich einen Englischsprachigen gefunden habe und mir dann erstmal da die Kontakte aufbauen und habe dann einfach halt, wie man eigentlich Nachbarschaftshilfe betreibt, meine Hilfe angeboten, denen gesagt, was ich kann. Und habe dann auch die Gelegenheit bekommen, relativ schnell das unter Beweis zu stellen. Und so hat das alles angefangen, tatsächlich. Habe dann Anschluss gefunden an der Einheit. Und das war damals noch nicht die dritte Sturmbrigade gewesen. Oder zu Englisch das Third Assault Brigade. Das war eine andere Unit gewesen. Und
Und einige Leser fragen nach dem Sold, was du bekommst. War das auch eine Motivation oder worum geht es dir da?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin definitiv nicht in der Ukraine aufgrund von der Besoldung. Da verdiene ich in der freien Wirtschaft in Deutschland definitiv besser und vor allem sollte man sich das gut überlegen, ob man dieses Risiko tragen möchte für den Sold, den man hier erhält. Das mag vielleicht in anderen Ländern auf der Welt, die ökologisch und was dort die generell den Verdienst angeht, der natürlich da etwas schlechter ist als bei uns in Deutschland. Da kann ich das vielleicht irgendwo nachvollziehen, um dort ihre Familien zu ernähren. Aber für einen deutschen Staatsbürger, der jetzt keine Kenntnisse hat, was Krieg und vielleicht medizinische Versorgung angeht, nur von abraten, einfach in die Ukraine zu fahren, aufgrund dann diesen finanziellen Hintergrundes.
Du bist auch in der Region Bachmut gewesen. Kannst du uns schildern, was du dort erlebt hast?
Ja, als ich das erste Mal nach Bachmut kam, dazu muss ich sagen, dass ich nicht direkt in Bachmut Stadt gewesen war. Ich war am Speckgürtel von Bachmut gewesen, am westlichen. Und da haben sie eigentlich den ganzen Tag über Beschuss gehabt. Also das ging meistens Artilleriebeschuss. Zu der damaligen Zeit noch, das mit den Drohnenangriffen russischer Seite, diese Intensität hat ja erst in jüngster Vergangenheit zugenommen, weil die Russen ja auch nicht, wie man immer oft vermutet, dumm sind und Holzköpfe sind, ganz im Gegenteil. Also die sind auch sehr, sehr, sehr schnell am Lernen und stellen dementsprechend ihre Taktik um. Und also in Bachmut war wirklich, da haben sie von morgens bis abends Feuergefechte gehabt. Ich habe auch keinen Tag gehabt, wo wir nicht einen Verwundeten hatten. Also es gab immer Casualties. Und das waren mit die intensivsten Kämpfe, die ich dort auch erlebt habe in der Ukraine, wenn ich das gesamtzeitlich betrachte. So. Und, dann gerne den Zuschauern mal damit sich das mal vielleicht vorstellen kann, weil wir immer, vom Bildschirm hört sich Krieg immer vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sich halt vorstellen kann, aber ich kann mich an ein Bild erinnern, da waren ukrainische Kameraden in einem kleinen, man kennt ja die Gräben, ne, wenn ich es mal so ausdrücken kann, die Trenches, wie man auch gerne sagt. Und dort gibt es ja immer verschiedene noch Vertiefungen, vereinfacht gesagt, wo sich die Soldaten verstecken können. Es gibt aber auch größere Unterschlüpfe, wo man dann mit einer ganzen Gruppe drin sitzt, wo auch mal Kaffee gekocht werden kann. Und dort, die Stelle wurde dann angegriffen von russischen Kräften, die mit Panzerunterstützung angegriffen haben. Und dann ist es gelungen, einem T-72 auf bis zu, es waren circa 100 Meter, 150 Meter gewesen, an diese Stellung heranzukommen. Und der hat genau in diese Unterkunft, in diesen Unterschlupf reingeschossen Und zu dem Zeitpunkt saßen da 5 ukrainische Kameraden drinnen und die waren alle tot gewesen. Und also das war schon ein Wild, das hätte ich mir auch vorher nicht so vorstellen können. So, das war sehr, sehr, sehr ja, erschreckend gewesen, auch für mich. Und dann konnten sie auch erstmal die ganze Zeit nicht die Kameraden dort bergen, weil die Russen dann angefangen haben, mit dem Gradsystem das Ganze erstmal zu beschießen, weil die wissen natürlich auch, dass dann, wenn irgendwo Verwundete entstehen, dass dann die Medics kommen, um natürlich die Verwundeten zu bergen, zu evakuieren, und dann wird extra beschossen.
Du warst ein Sanitäter, richtig?
Genau, ja, also ich bin ausgebildeter Combat Medic und war dann habe immer auch, das mache ich auch jetzt noch, das ist meine Aufgabe, ist immer sozusagen in der Gruppe, meistens in der Gruppenstärke im Idealfall von 8 Mann, also auf 8 Soldaten kommt ein Combat Medic, um halt dann die Kameraden vor Ort direkt zu versorgen, weil auch diese Bergung oder die Evakuierung von Verwundeten, das kann wirklich von einer Stunde bis zu 3-4 Tagen gehen oder sogar noch länger. Und desto besser der Combat Medic ausgebildet ist, der da weiß, desto mehr Leben können gerettet werden.
Wie viele Monate hast du an der Front verbracht bislang?
Also insgesamt würde ich es auf, also sind es circa 6 Monate und Einsatz.
Und was schätzt du, wie viele Tote und Verletzte hast du in der Zeit gesehen?
Also wenn ich jetzt einfach alles zusammenzähle und Menschen, tote Menschen, dann waren das mehrere hundert gewesen. Also Sie müssen sich vorstellen, dass es da gab es Frontabschnitte, wo sie durch zurückeroberte Gräben gelaufen sind, da sind sie durch über Leichen gelaufen. Also da standen sie mit ihren Stiefeln in zerfetzten Brustkörben drinne und haben irgendwann gemerkt, wenn sie wieder nach dem Einsatz zurückverlegt sind, warum es hier so komisch riecht. Und dann haben sie sich ihre Stiefel angeguckt und haben gemerkt, dass ihre Stiefel voller Blut sind und ja, und dass das halt der Geruch ist, den sie da mitgetragen haben.
Wie halten Sie und Ihre Kameraden so etwas aus?
Ja, also bei uns ist es so, dass teilweise wird das natürlich mit ein bisschen sarkastischem Humor gemacht. Wird viel geredet und dass tatsächlich diese Gesprächsführung und die, ich nenne es jetzt mal die Nachbereitung von dem Einsatz, funktioniert auch wirklich nur mit Leuten dort vor Ort. Ich habe das hier versucht, in der Heimat in Deutschland mit Freunden und Bekannten drüber zu reden, ist aber sehr, sehr schwer. Also das ist, ich glaube, das ist halt auch einfach wirklich halt für einen Großteil der Bevölkerung nicht nachvollziehbar, was da wirklich vor Ort genau passiert. Und wie sich das halt dann darstellt.
Miron, vielen, vielen Dank. Herr Dr. Jön, ein Leser fragt, ist die Bundeswehr in den vergangenen Jahren nicht auch stark zusammengespart worden? Sie waren ja selber Verteidigungsminister. Damals hatten wir den Afghanistan-Krieg. Ich glaube, Verteidigung und Bundeswehr ist eine schwierige Debatte in Deutschland, oder?
Ja, aber man muss fairerweise sagen, seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich die Stimmungslage in unserer Bevölkerung doch erheblich verändert, was die Frage des Sicherheitsbedürfnisses anbetrifft und auch die Einstellung zur Bundeswehr. Ich will nur sagen, ich hatte in meiner Zeit noch ein bisschen die Chance, auch haushaltsmäßig weiter voranzukommen. Aber die Wahrheit ist dann auch, dass Volker 8 Milliarden einsparen wollte, was erhebliche Probleme natürlich nachher auch in der Folgewirkung für die Bundeswehr nach sich gezogen hat. Deshalb halte ich es auch für notwendig und richtig, dass wir jetzt ein 100-Milliarden-Programm aufgelegt haben. Allerdings muss man fairerweise sagen, das sollte für Investitionen gelten und nicht zur Stopfung beispielsweise von Haushaltslöchern. Und deshalb finde ich, wir brauchen dort mehr, noch was das Thema Investitionen anbetrifft, nicht nur was die Luftwaffe, sondern auch Marine und Heer, aber auch unsere Soldatinnen und Soldaten. Und von da hat sich das erheblich verändert. Wissen Sie, damals In meiner Zeit war das Thema Einsatz für den Frieden in Afghanistan. Natürlich haben wir auch Artikel 5 NATO-Vertrag im Blick gehabt, aber schwerpunktmäßig war nicht die Landesverteidigung im Vordergrund. Und jetzt ist doch wieder eine erhebliche Veränderung erfolgt im Hinblick auf das Thema Landesverteidigung, was ich auch für notwendig und richtig erachte.
Ja, Ihr Amtsnachfolger zu Gutenberg, der hat ja damals die Wehrpflicht ausgesetzt. Ist das aus heutiger Sicht doch ein Fehler gewesen?
Ich denke ja. Also mit mir wäre das nicht passiert. Im Klartext, ich habe noch in der Koalitionsverhandlung durchgesetzt, war einer der schwierigsten Punkte mit der FDP, dass wir die Wehrpflicht beibehalten. Zwar etwas reduziert, aber dass wir die Wehrpflicht beibehalten. Mir ging es darum, dass wenn eine Grundausbildung da ist, wenn eine Spezialausbildung da ist, habe ich eine andere Grundlage. Und man muss fairerweise auch sagen, auch der Bezug zur Gesellschaft, aber auch, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war ja der erste Verteidigungsminister, der wirklich die Wehrpflicht abgeleistet hat. Es hat uns allen nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Und deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir auch wieder eine Diskussion führen, jetzt im Hinblick auf das Thema allgemeine Dienstpflicht, dass auch junge Menschen wieder einen Beitrag leisten für unsere Gesellschaft, sei es für die Bundeswehr, sei es im Bereich Zivildienst oder in Entwicklungshilfe. Das halte ich für zwingend notwendig. Also um Ihre Frage klar zu beantworten, ich halte die Aussetzung der Wehrpflicht für einen Fehler.
Und was würden Sie dann Ihrem Nachfolger Boris Pistorius vielleicht empfehlen, raten? Wie sollte er dieses Projekt, so eine Art neue Wehrpflicht, angehen?
Also ich denke, man muss schrittweise die Diskussion jetzt führen, denn man muss hier ehrlicherweise auch sagen, wir haben Kasernen aufgegeben. Es bedeutet natürlich auch Veränderungen, was die Frage der Struktur der Bundeswehr anbetrifft. Denn im Klartext, ich hatte noch 250.000 Soldaten, heute haben wir rund 180.000, das ist schon ein erheblicher Unterschied. Und deshalb, glaube ich, muss man hier in die Richtung die Voraussetzung schafft, dass man wieder eine dienstliche umsetzen kann. Das heißt, sowohl Wehrpflicht abgeleistet werden kann, als auch Zivildienst, als auch Entwicklungshilfe. Das halte ich schon für richtig. Der Bundespräsident hat das ja auch zu Recht artikuliert. Und ich habe den Eindruck, dass mein Nachfolger Pistorius jetzt auch am Orientieren ist, schaut. Er hat über das schwedische Modell jetzt gesprochen, dass man Diskussionen in die Richtung führt. Denn er sieht auch, dass es notwendig ist, auch für die Bundeswehr, dass wir wieder in eine Entwicklung kommen, wo die Soldatinnen und Soldaten ihren Beitrag leisten können, auch im Zusammenhang mit der Wehrpflicht.
Als der Ukraine-Krieg 2022 sozusagen das zweite Kapitel, eigentlich begann er ja schon 2014, aber als dann der große Überfall Russlands begann, hatte damals, meine ich, der Generalinspekteur der Bundeswehr den Satz gesagt, die Bundeswehr sei eigentlich gar nicht einsatzfähig. Wie würden Sie das beurteilen, Herr Jung? Haben wir da schon ausreichend Fortschritte gemacht?
Also das war damals der Bitte?
Nee, ja, Dr. Jung.
Das war damals der Inspekteur des Heeres, Herr Mais, der gesagt hat, wir sind eigentlich blank. Ich muss sagen, natürlich sagt es, dass hier mehr entsprechend getan wird für die Verbesserung der Ausrüstung. Insgesamt finde ich, und das muss ich sagen, gilt beispielsweise für unsere Soldatinnen und Soldaten, und da wird mir Miron auch entsprechend zustimmen, ich habe den Eindruck, dass unsere Soldatinnen und Soldaten besser sind als teilweise ihr Ruf, sondern dass sie wirklich engagiert sind, dass sie bereit sind, ihr Leben einzusetzen für unsere Freiheit, für unsere Sicherheit. Und von daher haben sie auch die entsprechende Unterstützung verdient, sowohl in der gesellschaftlichen Diskussion, aber auch im Hinblick auf das Thema Ausrüstung, finanzielle Verbesserung. Das ist, glaube ich, zwingend notwendig, dass wir hier auch in Zukunft noch effektiver sind, was das Thema Landesverteidigung und insgesamt Sicherheit durch die Bundeswehr anbetrifft.
Ja, wir haben morgen auch ein Interview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland. Da lobt er auch nochmal das Engagement Deutschlands für dessen Land. Ich glaube, das wird auch in Kiew sehr stark geschätzt. Andererseits wissen wir, Es mangelt offensichtlich der Ukraine an schwerem Gerät, aber auch selbst an Munition. Miron, was hörst du von deinen Kameraden? Wie ist die Ausrüstung? Gibt es tatsächlich diesen Mangel an Granaten?
Ja, also dieser Mangel, nicht nur an Granaten, eigentlich an Munition durchweg durch die Bank, die gesamte, ist absolut real. Also es ist definitiv so, als ich das erste Mal nach Bachmut gekommen bin, wenn ich da nochmal dran anknüpfen darf, da war das ungefähr, dass wir auf 10 Incams, also auf 10 eingehende Artilleriebeschuss von den Russen mit 5 bis 6 Schuss geantwortet haben. Und man hat gemerkt, dass die Ukraine dadurch den Russen oder die russischen Kräfte nicht nur zurückgedrängt hat und ihn in die Defensive gezwungen hat, sondern halt auch richtige Geländegewinne erreicht hat dadurch, durch das Unterstützungsfeuer der Artillerie. Und das mit weniger Beschuss, als die Russen es gemacht haben. Und jetzt ist es auf 1 gesunken. Das heißt, 10 Artilleriegeschosse kommen rein und 1 geht sozusagen als Antwort wieder raus. Und das ist natürlich eine drastische Verschlechterung auf jeden Fall und ist der absolute, meiner Meinung nach, Hauptpunkt, warum jetzt die russischen Kräfte so stark und massiv vorrücken können. Weil einfach nichts da ist, um wirklich dem was entgegenzusetzen. Und deswegen sind die Kameraden, die Ukraine, dringend auf die Unterstützung von den europäischen Ländern angewiesen. Und das ist auch nichts mehr, was debattiert werden sollte, oder da ist wirklich Time saves lives und nicht nur 1, sondern Tausende.
Es gibt ja das Beispiel von der EU-Verpflichtung, bis Anfang März 1 Million Granatgeschosse an die Ukraine zu liefern. Es sind, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte, und die Zielsetzung ist jetzt für Ende des Jahres vorgesehen, um die 1 Million Granaten in die Ukraine zu bekommen. Ist das nicht dramatisch, Herr Dr. Jung, dass wir Waffen versprechen, die dann doch nicht geliefert werden?
Also da kann ich Ihnen nur leider Gottes zustimmen. Und ich meine, unser Grundfehler in der gesamten Entwicklung war auch, ich meine, wir sind zwar jetzt der stärkste in Europa, der liefert, aber wir haben immer auch nur verzögert geliefert. Wissen Sie, ich habe mich geschämt, als damals die Verteidigungsministerin Lambrecht davon gesprochen hat, dass wir 5000 Helme liefern. Ja, und dann habe ich gesagt, wir brauchen dringend Luftabwehr. Und dann gab es die Diskussion um den Gepard. Also ich bin selbst in der Luftabwehr ausgebildet. Ich kann mit dem Gepard umgehen. Ich weiß, dass man den innerhalb von einer vernünftigen Zeit zum Einsatz bringen kann. Bis das gedauert hat, bis der da war. Dann die Diskussion um den Leopard. Und da haben, meines Erachtens, haben wir da auch mit dafür leider Gottes gesorgt, dass die Russen sich eingraben konnten, dass die Gegenoffensive, die die Ukraine geplant haben, dann eben nicht so stark war. Und deshalb muss jetzt alles getan werden. Und ich kann auch nur hoffen, dass auch die Amerikaner, dass nicht nur der Senat, sondern auch der Kongress jetzt endlich zustimmt, dass die Unterstützung geleistet wird. Und ich sage noch einmal, wir brauchen im europäischen Umfeld auch noch mehr Aktivitäten, wenn beispielsweise auch, Sie haben vorhin mein Engagement in der Rheinmetall angesprochen, dem ich ja jetzt nicht mehr angehöre, aber ich habe auch damals mitbekommen, die Munitionsfertigung in der Schweiz, die dann nicht bereit waren, entsprechend die Munition zur Verfügung zu stellen, damit wir die Ukraine unterstützen konnten. Also hier müssen diese alle Vorbehalte aufgegeben werden, um der Ukraine zu helfen. Ich sage noch einmal, wir haben die ganze Zeit auch darüber diskutiert und gesagt, wenn Russland erfolgreich ist, dann wird das auch, bedroht es auch unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Die steht auch mit auf dem Spiel. Und wenn das so ist, dann muss man auch entsprechend mehr tun, um der Ukraine zu helfen, um eine solche Situation, wie es gerade der Miron beschrieben hat, in Zukunft jetzt zu verändern, zur Verbesserung für die ukrainischen Soldaten und Soldaten.
Herr Dr. Jung, Sie sind bei Rheinmetall gewesen im Aufsichtsrat, kennen sich also bestens in der europäischen Rüstungsindustrie aus. Haben wir denn überhaupt die Kapazitäten, mit den Rüstungsaktivitäten Russlands mithalten zu können? Weil meines Wissens nach hat Putin schon vor vielen Monaten die gesamte Wirtschaft auf eine Art Kriegswirtschaft umgestellt.
Also da muss ich Ihnen leider recht geben. Und wir haben jetzt systematisch oder Schritt für Schritt begonnen, die Dinge zu verändern. Sie wissen, dass Rheinmetall in Unterlis beispielsweise jetzt auch eine entsprechende Fabrik baut, um Munition dort herzustellen und entsprechend zu liefern. Aber das hat auch alles noch etwas gedauert, das ist leider wahr. Aber es hing auch damit zusammen mit der Zögerlichkeit der Regierung. Und wenn jetzt mein Kollege deutlich sagt, wir müssten auch kriegstauglich werden, dann müssen wir auch in der Rüstungspolitik hier die Dinge verändern. Und ich habe den Eindruck, dass auch unsere Bevölkerung mittlerweile bereit ist, hier entsprechend diesen Weg mitzugehen. In meiner Zeit war es noch so, dass große Demonstrationen immer stattfanden, wenn es um die Tagung von Rheinmetall ging. Das hat sich, glaube ich, doch ein Stück verändert, weil die Notwendigkeit gesehen wird, hier bessere Ausstattungen auszugeben, bis zur Munition, um entsprechend abwehrbereit und verteidigungsbereit auch zu sein.
Miron, die Panzerhaubitze 2000, Leopard-Panzer, gepanzerte Mannschaftswagen etc. sind ja in die Ukraine geliefert worden. Wie viele sind davon eigentlich noch einsatztauglich? Wie hoch sind da die Verluste beim Material?
Was also zu diesen Zahlen, da kann ich Ihnen wirklich keine genaue Angabe machen, weil das auch sehr, sehr geheim gehalten wird, um natürlich da nicht den russischen Kräften in die Karten zu spielen. Ja, also das ist, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Was von diesen Fahrzeugen noch, ich weiß, dass da eine starke Nutzung stattfindet, gerade von der Panzerhaubitze. Aber wie viele davon einsatzfähig sind und nicht einsatzfähig, kann ich Ihnen nicht sagen.
Also wenn ich das nur sagen darf, ich habe den Eindruck, dass relativ schnell wieder Funktionsfähigkeit erreicht wird. Aber das Problem ist mangelnde Munition. Das gilt auch beispielsweise für die Panzerhaubitze.
Das ist richtig, ja.
Ja. Und bei den Zahlen der Verlusten, Miron, du hattest es vorhin schon angesprochen, an der Front sterben viele Menschen. Was für Zahlen werden unter den Kameraden besprochen, wie hoch die Verluste bei den Russen beispielsweise sind, Tote und Verletzte. Ihr verfolgt auch die Medien, da kursieren ja auch immer wieder Zahlen. Was ist euer Gefühl, euer Eindruck?
Also ich habe das Gefühl, dass die ukrainischen Kameraden und die ukrainischen Soldaten im Allgemeinen dort schon sehr, sehr, sehr gut und erfahren sind mittlerweile, also gut ausgebildet und erfahren sind und wissen, wie sie sich im Gelände zu verhalten haben und dass da teilweise mit wenigen Kräften seitens der ukrainischen Soldaten den Russen hohe Verluste zugefügt werden. Also ich habe das selber auch schon erlebt, wo praktisch ein also kleine Trupps zwischen 25 und 35 Mann einen Zug der Russen abgewehrt haben und dort keiner, nicht komplett, also ich kann nicht genau sagen, ob wirklich jetzt, dass keiner überlebt hat, aber das, was danach gesichtet wurde, das waren Verluste im hohen zweistelligen Bereich. Und aber das ist, ja, das sind immer Zahlen und diese ganzen Zahlenspiele, das ist immer eine schwierige Geschichte. Von daher will ich da auch nicht drauf festgenagelt werden. Ich kann aus meiner, was ich in meiner Unit erlebt habe, ist, dass die leider verstorben sind, die Kameraden, das waren 23 Stück. Seitdem ich das erste Mal dort war und bis zum heutigen Zeitpunkt, beziehungsweise bis zum November letzten Jahres.
Und wie groß war die Einheit vorher?
Also die Einheiten sind immer, das ist auch zwischen Sollstärke und Realität, muss man immer unterscheiden. Die Sollstärke in der Regel umfasst immer zwischen 30 und 50 Mann von einem Platoon. Und die Realität, oft, es gibt auch viele Einheiten, die existieren auf dem Papier, aber es sind gar keine Soldaten da. Bei mir waren es immer tatsächlich so 30, 31, 33 Stück gewesen. Und dann aufgeteilt in die verschiedenen Gruppen von acht Mann.
Vor zwei Jahren gab es ja eine ukrainische Berufsarmee bzw. ausgebildete Soldaten. Zwei Jahre später, wer steht da an der Front? Sind das noch ausgebildete Soldaten oder Lehrer, Rechtsanwälte, Familienväter, die jetzt versuchen, diesen Krieg gegen Russland zu gewinnen?
Die Leute, die ich kennengelernt habe, oder die Soldaten und Kameraden, sind alles ausgebildete Soldaten gewesen, die sich freiwillig gemeldet haben, die aber eine Ausbildung in der Ukraine genossen haben oder sogar teilweise auch in Deutschland.
Aber gibt es also keine Probleme, ausreichend Nachwuchs sozusagen zu bekommen für die Einheiten
an der Front? Aktuell definitiv ja. Aktuell definitiv ja. Was ich nicht bestätigen kann, ist, es wird immer von Kriegsmüdigkeit gesprochen. Natürlich sind die Kameraden an der Front oder die lange im Kriegsgebiet zum Einsatz an der Front waren, erschöpft. Das ist sehr zermürbend zum Beispiel. Sie würden sich vorstellen, dass sie, wenn sie vorne im Einsatz sind, an den Frontlinien, an den Nulllinien, absolut hundertprozentig, 110-prozentig da sein müssen, geistig sowie physisch. Und weil ein Fehler, wenn sie da nicht fit sind und auch nicht psychisch stabil, der kostet direkt Menschenleben. Also kann ich auch wieder nur eine Situation als Beispiel nennen. Wir sind unter Beschuss geraten, da kam ein Kamerad ums Leben, weil der panisch reagiert hat, der sowas nicht gewohnt hat, der auch keinen militärischen Hintergrund hatte. Und der hat sich nicht an die Instructions gehalten, wie man sich verhalten soll, wenn man sich praktisch zurückzieht in einem Beschuss und das Querfeld eingerannt. Der ist 7 Meter gelaufen und ist auf eine Personenmine getreten. Und das war es dann gewesen. Und
Herr Dr. Jung, Sie waren gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Was für Zahlen haben Sie dort gehört? Wie hoch sind die Verluste auf beiden Seiten?
Also ich habe die Zahl gehört von 150.000 bei den Russen und doch ein erheblich geringer Anteil bei der ukrainischen Soldaten. Wobei ich schon sage, es braucht auch die entsprechende Unterstützung, was die Frage der ukrainischen Soldaten anbetrifft. Denn wie Miron zu Recht gesagt hat, sie können dort nur in Höchstleistung in gewisse Zeit sozusagen sich einsetzen. Und da muss aber eine gewisse Pause eintreten und dann muss wieder andere Soldatinnen und Soldaten diesen Einsatz leisten. Das funktioniert aber, wenn ich es richtig sehe, auch ganz, ganz gut und fair. Ist es nicht eine Frage der Soldatinnen und Soldaten und deren Einsatz, sondern es ist eine Frage Material und Munition. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich kann auch nicht verstehen, ich will das hier noch einmal sagen, wenn eine solche Diskussion wie heute im Bundestag zu Taurus stattfindet, auch dann die Abstimmung sozusagen negativ ausgeht. Ich bin zwingend der Meinung, der Taurus hatte ich schon zu meiner Zeit. Wir haben die entsprechenden Übungen gemacht. Der ist hervorragend, auch sehr, sehr treffsicher. Und Sie können das eindeutig auch mit den Ukrainern natürlich absprechen, dass es darum geht, auf ukrainischem Gebiet aktiv zu sein, Nachschubwege beispielsweise der Russen hier zu unterbinden. Und wenn ich höre, man müsste den entsprechend begrenzen von der Zahl von 500 Kilometer, dann muss ich sagen, das halte ich auch für eine falsche Diskussion. Denn der Taurus ist unter einem Kampfflugzeug, hängt er. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir beispielsweise Frankfurt ausklicken, dann kann der München treffen. Aber wenn ich nur eine kürzere Reichweite habe, dann fliege ich halt bis Nürnberg und dann treffe ich auch. Also von daher halte ich die Diskussion für völlig verfehlt, von der Sache her verfehlt. Ich denke, der Taurus ist notwendig, um gerade Nachschubwege der Russen zu unterbinden. Und das wäre schon ein ganz erheblicher Vorteil, auch gerade für die Ukraine und für die ukrainischen Soldaten, um ihre Verteidigungsposition hier auch zu verstärken.
Kiesewetter hatte ja auch den Satz geprägt, der Krieg müsste nach Russland gebracht werden und sprach dann auch von Ministerien. Ist das nicht aber auch eine rote Linie? Herr Jung, müssen wir nicht uns auch darum sorgen?
Doch, das halte ich schon für richtig. Wir haben die gesamte Zeit gesagt, es geht um die Verteidigung der Ukraine und nicht um einen Angriff in Russland. Und deshalb glaube ich schon, dass es richtig ist, dass wir alles tun, dass die Ukraine entsprechend hier erfolgreich ist. Und wissen Sie, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn Putin sieht, dass er hier keine Geländegewinne mehr machen kann, dann gibt es die Möglichkeit, dass man dann auch über Frieden redet. Ja, denn das ist ja der Punkt, dass man auch mal wieder eine Perspektive für eine friedliche Entwicklung in der Ukraine am Horizont sieht. Aber das wird nur gelingen, wenn Putin selbst feststellt, er kann nicht entsprechend letztlich erfolgreich sein. Und solange er das Gefühl hat, ja, er setzt darauf, dass doch der Westen seine Unterstützung vernachlässigt, dass doch in Amerika die Dinge nicht mehr so vonstatten gehen, wie das mal geplant war, darauf setzt er, darauf spekuliert er. Und das muss, dem muss entscheidend entgegengewirkt werden, damit es auch wieder eine Perspektive für eine friedliche Entwicklung in der Ukraine gibt.
Herr Dr. Jung, halten Sie denn die Ziele des ukrainischen Präsidenten noch für realistisch, tatsächlich das vollständige besetzte ukrainische Staatsterritorium zurückzuerobern, inklusive der Krim?
Also da bin ich skeptisch, sage ich Ihnen ganz offen. Ich meine, am Anfang dieses Angriffskrieges hat ja selbst der ukrainische Präsident davon gesprochen, dass man bereit wäre, sozusagen den Osten der Ukraine aufzugeben, auch die Krim, und wenn man eine entsprechende Sicherheitsvoraussetzung für die Ukraine schaffen würde. Das ist heute nicht mehr aktuell und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Wer eine solche Situation erlebt hat, dieses Angriffskrieges, diese Brutalität, wie auch, wenn ich nur Butscha und andere Dinge nenne, wie die Russen dort vorgegangen sind, dann kann man das nicht mehr akzeptieren. Aber ich will jetzt nicht über entsprechende Friedenssituationen spekulieren. Ich hatte mal die Vorstellung, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass man sozusagen für den Osten der Ukraine eine Situation schafft, wie wir es in Südtirol haben. Ja, Südtirol gehört zu Italien, ist aber trotzdem eine eigenständige Region. Das könnte gegebenenfalls meines Erachtens auch für den Donbass in Betracht kommen. Wir haben ja im Minsker Abkommen genau eine solche Überlegung mit damals beinhaltet. Das hat ja Putin selbst mit unterzeichnet. Ich habe in der Sicherheitskonferenz Herrn Lavrov gefragt, warum sie das nicht getan haben, die Waffen abzuziehen. Dann hat er gesagt, die Ukraine hat auch nichts gemacht. Also man hat da sozusagen die Verantwortung hin und her geschoben. Aber letztlich muss man auch daran denken, dass man wieder eine Friedensperspektive hier entwickelt für die Ukraine. Aber das geht nur, wenn Putin sieht, er hat keine Chance mehr, letztlich erfolgreich zu sein. Das ist das A und O. Und deshalb muss jetzt alles weiterhin getan werden, um der Ukraine zu helfen.
Miron, letzte Frage. Wenn du an die Zukunft denkst, was glaubst du, wie wird dieser Krieg enden und wann und wie? Was geht dir da durch den Kopf? Hast du da eine Vorstellung?
Und der Krieg wird enden, wenn das ukrainische Staatsgebiet von dem russischen Aggressor wieder befreit ist. So ist definitiv die Stimmung unter den Soldaten auch. Also die sind, was das Thema angeht, sehr geradlinig und auch hoch motiviert, was das Thema angeht. Es ist dann eher sehr demotivierend, wenn wir die Nachrichten von den europäischen Partnern bekommen, dass dort diese Zögerlichkeiten, wie der Dr. Jung das angesprochen hat, immer noch bestehen, nach 2 Jahren immer noch, was Lieferungen von Waffensystemen, Munition etc. angeht. Und die Dauer und also eine Dauerzeitangabe zu machen, ist auch wieder, denke ich, reine Spekulation. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Das ist schwierig. Natürlich so schnell wie möglich, weil dadurch Menschenleben geschützt werden. Und aber da eine Aussage zu treffen, sehr, sehr schwierig.
Herr Dr. Jung, wie optimistisch oder pessimistisch blicken Sie in die Zukunft?
Also ich habe die Hoffnung, dass doch jetzt erkannt wird, die Lage in der Ukraine, sodass ja auch die entsprechende Unterstützung geleistet wird, nicht nur von Deutschland, sondern auch von Europa und auch von Amerika, damit letztlich die Ukraine auch hier erfolgreich sein kann. Die Lage, die sich jetzt unmittelbar aus dem Stellungsgeben hat, macht ja offensichtlich, dass diese Überlegenheit, die die Russen zurzeit haben, was Munition und so weiter anbetrifft, dass dem entgegengewirkt werden muss. Und ich habe doch das Gefühl, das war auch mein Eindruck in München, hat, muss ich fairerweise sagen, auch der Kanzler hat ziemlich deutlich gemacht, dass hier mehr getan werden muss und dass der Ukraine geholfen werden muss. Ich füge noch einmal hinzu, ich würde mir wünschen, wir würden das bis zum Taurus hinbekommen, weil das auch eine Verbesserung für die Ukraine darstellen würde im Hinblick auf die Nachschubwege. Und wir sollten uns nicht verantwortlich machen, finde ich, indem wir dazu zögerlich sind, weil es letztlich um Leben geht. Und da sollten wir alles tun, um Leben zu schützen und Leben zu retten und nicht das in Gefahr zu bringen.
Vielen Dank, Herr Jung, lieber Miron, für die klaren Worte.
Ich würde gerne noch an den Herrn Dr. Jung was anknüpfen, oder allgemein noch für die Zuschauer. Nur mal, um sich das vor Augen zu halten, weil der Krieg sich wahrscheinlich für viele hier sehr weit weg anfühlt auch. Wenn Sie sich ins Auto setzen, das ist immer was mir sehr, sehr, sehr in mein Gedächtnis kommt. Ich setze mich in mein Auto und bin in 12 Stunden in diesem Kriegsgebiet. Und das ist nicht viel. Sie setzen sich ins Auto und fahren nach Italien runter und gar nicht bis unten an den Stiefel. Und da ist der Krieg. Und es ist kein Krieg, es ist nicht wie, wo irgendwelche irregulären Kräfte, hat man gerne mal gesagt, also Terrorzellen etc. bekämpft werden, sondern dort ist richtiger Krieg. Und dieser Krieg ist der ähnlichste Krieg, den ich bis jetzt erlebt habe, zum Zweiten Weltkrieg hin, wo sie richtigen Stellungskampf haben, stundenlang, tagelang heftigen Beschuss, wo tausende Schussmunition tagtäglich verbraucht werden. Und wie gesagt, in 12 Stunden sind sie da. Und das ist nicht weit weg von Deutschland. Und wenn die Ukraine weg ist, dann ist es noch viel weniger.
So ist es.
Danke, Herr Dr. Jung, lieber Miron. Das waren klare Worte, die deutlich machen, wie ernst die Lage in der Ukraine ist. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es hier und da ein paar technische Probleme gegeben haben sollte, dann möchte ich die entschuldigen. Kann vorkommen bei solchen Live-Sendungen. Und so möchte ich am Ende nur noch einen Wunsch loswerden, lieber Miron. Pass auf dich auf, komm gesund wieder.
Ja, danke. Lese mich an. Ja.
In diesem
Sinne, danke sehr, Dr. Jung.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Video-Livestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.